Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Es klatscht und es scheppert hier bei Irrenhaus Unterhaus. Mein Name ist Ole, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast über die zweite und dritte Fußballliga. Und kaum begonnen, gibt es schon wieder technische Probleme. Die atlantische Leitung lässt uns wieder ein bisschen im Stich. Ich habe nicht das Vertrauen mehr in die Latenz, aber dafür in meinen Co-Kommentator Jan-Erik Kröger umso mehr. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder am Start bist und
hallo.
Hoffentlich reibungslose Sendung. Wie geht's dir, mein Lieber?
Da hoffe ich auch drauf. Ja, gut, das transatlantische Bündnis meldet sich ja hier wieder zurück, auch bei uns.
Ja.
Und genau. Die Leitung immer ein bisschen problematisch, aber wir finden doch immer wieder zueinander und können uns hier gut absprechen.
Ja, ich bin wieder richtig auf dem Dampfer. Also muss ich letzte Woche.
Das freut mich, stimmt. Du hörst dich auch sehr erholt an.
Ja, ich bin wirklich, war sogar schon mal wieder laufen, Kondition ein bisschen im Sack, aber also es geht auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie total am Ende. Also ich hoffe, dass ich um Long-Covid herumkomme, aber nein, ich war wieder endlich draußen in der Stadt, konnte mir wieder ein bisschen Dinge anschauen. Das war
und du warst auch schon wieder beim Baseball, das konnte man auf den sozialen Medien verfolgen.
Der grüne Rasen, ja, zieht mich magisch an. Gestern war ich bei den Chicago White Sox, gab ein Unwetter, das Spiel wurde unterbrochen eine Stunde lang, also es war spektakulär und ist 4-0 ausgegangen, also wie so ein schönes Fußballergebnis. Also es war.
Ist das hoch im Baseball oder ist das, wie ist das einzuordnen?
Das ist eher wenig. Also es gab auch letztens mal ein Spiel, das ist 21-0 ausgegangen, wobei das auch sehr hoch ist, das ist ungefähr wie so ein 8-0 im Fußball. Aber okay. Ja, so eigentlich so zwischen so 4-7, 4-8 oder 5-9. So, das sind vielleicht normale Ergebnisse mit guten Torbeteiligung, beziehungsweise dann Runs. Aber das war auf jeden Fall spaßig. Bevor wir hier einsteigen, müssen wir nochmal auflösen, wie deine Experience war bei Viktoria Köln. Letzte Woche haben wir aufgenommen, kurz bevor du dich auf den Weg gemacht hast, auf diesen mehr oder minder schönen Sportplatz dort im Kölner Westen oder Osten, ich weiß es gar nicht.
Osten, ja.
Im Kölner Osten.
Recht weit im Osten, ja.
Und du hast ein Leckerbissen von Fußballspiel dir anschauen können. Ich habe es ja sogar selbst auch verfolgt, war wahrscheinlich der einzige Mensch in Amerika, der hier im Livestream sich Meppen gegen Viktoria Köln gegeben hat. 1-1 am Ende.
Geil, ja.
Wie waren deine Eindrücke?
Ja, berauschend. Es war ein berauschendes Fußballfest und es hat großen Spaß gemacht. Nein, es war wirklich nett. Aber nett trifft es auch wirklich. Also ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Es ist nicht so weit weg. Auf der Schelsig, wie der Kölner sagt, ne, der falschen Seite vom Rhein. Und also auf der rechten Seite Sportpark Höhenberg. Und das ist recht idyllisch gelegen in so einem Waldstück, also sehr viel Grün drumherum und dann gibt's da so Wanderwege gefühlt rein und dann kommt da wirklich so ein Sportplatz mit so einer etwas größeren Haupttribüne, eigentlich, das passt gar nicht so richtig ins Bild, die Pressetribüne oder zumindest die Kommentatorenkabinchen, die hängen, das sind so ein Glaskasten, so ein größerer, der von der Decke hängt bei der Haupttribüne, passt da nicht so wirklich rein, weil der Rest halt, so ein bisschen improvisiert wirkt. Also ich stand bei den Kölner Stehplätzen, also auf der Heimseite hinterm Tor.
Sehr gut.
Und das ist wirklich so ein richtig schönes Gestänge, was da zusammengesteckt wurde. Also da dachte man sich auch wirklich ein kräftigerer Windstoß und das ganze Ding hier fällt in sich zusammen. Gibt mir auch so ein bisschen die Holstein-Vibes. Früher auf jeden Fall auch so eine Tribüne da gerne Tribünen da so zusammengesteckt. Ja. Und war nett. Am Ende 1-1, genau. Waren auch ein paar hundert Meppener auf jeden Fall am Start auf dem Montagabend, der auch gar nicht so selbstverständlich ist, ja auch eine kleine Strecke. Und Meppen hat ja tatsächlich den Klassenerhalt beim 1-1 unter Dach und Fach gebracht. Und fußballerisch muss man sagen, war es wirklich kein Leckerbissen. Also es war so wie erwartet eigentlich. Abstiegskampf in der dritten Liga. Und auf jeden Fall auch lustig fand ich den Stadionsprecher, der ungefähr 10 Minuten vor Anstoß angefangen hat zu arbeiten. Da hat er nämlich einmal sich zu Wort gemeldet, zu sehen war eigentlich gar nicht, sondern man hat dann nur einmal seine Stimme gehört. Und dann hat er erstmal die 10 Sponsoren von der Kölner Viktoria vorgelesen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse Köln-Bonn, der wichtigste Finanzdienstleister in der Region. Und dann hat so ging Kredit das
aufgenommen, wa?
Ja. Ja, und so ging das dann noch irgendwie 9 weitere Male mit anderen Dienstleistern. Und danach hat er noch einmal kurz die Aufstellung da durchgegeben und dann war's das auch. Und am Ende hat er allen noch einen schönen Abend gewünscht nach Abpfiff und dann habe ich meine Sachen eingepackt und bin wieder gefahren. Ja.
Ehrenamt wahrscheinlich der Job. Aber das habe ich in der dritten Liga schon häufiger erlebt, dass da die gerne mal die Sponsoren noch vom Stadionsprecher vorgelesen werden müssen. Also auch liebe Grüße an das Autohaus Birne in Rostock, die, seit ich denken kann, die Ecken präsentieren. Früher auch gerne mit Untermalung. Mittlerweile hört man immer nur noch so einen doppelten Hooper, wenn bei Hansa die Eckenstatistik gezeigt wurde. So brip, brip. Und dann siehst du, Auto Birne präsentiert das Eckenverhältnis. Aber das ist geil. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also Köln, vielleicht mal eine Reise wert zum Auswärtsspiel. Wir beide können uns jetzt aber sicher sein, dass wir in der nächsten Saison nicht zu Drittliga-Auswärtsspielen fahren müssen, sondern in der zweiten Liga verweilen werden. Hansa mit einem unscheinbaren 0:0 gegen Paderborn zu Hause den Klassenerhalt festgemacht und Holstein in einem wilden Spiel, das du dir 90 Minuten lang angeschaut hast und für dich wahrscheinlich ein Wechselbad der Gefühle, aber mit einem tollen Ausgang.
Ja, auf jeden Fall. Holstein ja am Freitagabend in Bremen gefordert, bei Werder. Und natürlich die Vorzeichen, da dachte ich mir, boah, jetzt bist du theoretisch noch auf mindestens einen Punkt angewiesen, um es rechnerisch festzumachen. Haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann Holstein nach Bremen, jetzt noch Nürnberg und dann am letzten Spieltag Sandhausen. Da dachte ich, okay, wenn's dumm läuft, da gibt's erstmal gegen Werder nichts zu holen und dann auch vielleicht gegen Nürnberg. Aber es sollte doch irgendwas gehen für Holstein und das sah am Anfang gar nicht so wirklich danach aus, weil Werder in der zweiten Minute direkt zur Führung traf. Das war wieder die typische Holstein-Krankheit, auch hier schon gern besprochen, der frühe Gegentreffer, man ist mental nicht da. Und dieses Mal war es auch ein richtig schöner Patzer, der da auch noch mitgeholfen hat. 1-0 war nämlich Füllkrug, der Torschütze. Ausgangspunkt eine Flanke von Agu auf Duxch, der mit der Hacke in die Mitte gelegt hat. Sah ziemlich nett aus. In der Mitte stand nur eigentlich Teska und dahinter erst Füllkrug. Aber Stefan Teska kann den Ball klären, macht er aber nicht, weil er am Ball vorbeitritt und hinter ihm lauert Füllkrug und trifft ins Tor. Da war ich schon mal bedient nach 2 Minuten. Und muss man aber auch dazu sagen, die XXL-Konferenz geschaut, weil mich natürlich die anderen Spiele auch interessiert haben am Freitagabend. Waren ja 5 Spiele, weil heute ist ja Sonntag, der Tag der Arbeit und heute wird geruht, auch in den Bundesligen und auch in der dritten Liga.
Und alle da draußen, ja.
Genau, ja. Und deshalb heute keine Spiele, die wurden alle vorverlegt, teilweise schon auf Freitag. Und deshalb waren da natürlich auch andere spannende Spiele, Schalke zum Beispiel in Sandhausen, die auch ihre Probleme hatten. Und deshalb war ich immer nur so partiell in Bremen, konnte mir das da anschauen. Und jedes Mal, wenn die Sky-Konferenz vor Ort war, dann sagte Florian Schmidt-Sommerfeld, der Kommentator, Bremen hier am Dominieren. Bremen hat auch eigentlich das Spiel gemacht und angerannt. Und hat auch sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen. In der ersten Halbzeit, Füllkrug hatte noch etliche weitere Chancen, alleine er. Und man hat, wie gesagt, gemerkt, Holstein jetzt gegen Ende der Saison, das hat sich ja in den letzten 2 Spieltagen, mal mindestens würde ich sagen, angedeutet, hilft Holstein jetzt auch mit Patzern mit bei den Gegentoren. Und deshalb im Sommer kann man hier nochmal ganz klar sagen, auf jeden Fall Nachrüstungsbedarf in der Verteidigung, besonders in der Innenverteidigung und auch im zentralen defensiven Mittelfeld. Das sah man gegen Bremen, dass da wirklich immer ein Loch war vor der Abwehr, weil da Luis Holtby gespielt hat, der natürlich kein Sechser ist, kein wirklicher. Und
er wird jetzt häufiger auf der 6 gebracht, ne, von Rapp, aber ob das jetzt wirklich, ob er sich da so wohlfühlt und ob da seine richtigen Qualitäten zur Geltung kommen, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Aber ja, Holstein also ja auch wirklich geschwächt gewesen. Also Vandenberg, Teska, Lorenz, da hinten Dreierkette, das ist ja auch nicht das Beste, was man eigentlich auf den Platz bringen kann. Aber
ja, genau. Also Hauke Wahl fehlt auf jeden Fall. Und jetzt ist ja auch noch Ignowski, der auch ein Sechser ist und auch immer mal wieder jetzt gespielt hatte, fällt jetzt auch aus, verletzungsbedingt. Und das war jetzt halt auch wieder so ein bisschen notgedrungen. Es kommen zwar auch Spieler zurück, aber ja, irgendwie Rapp hat sich dann entschieden, dann doch Holtby aufzustellen. Und ja, also es stand dann schon recht früh 1-0 für Werder in eigenem Haus. Gute Stimmung. Und dann gab es direkt nach 20 Minuten nochmal ein Elfer für Werder. Und auch da mindestens unglücklich, würde ich sagen, wie es gelaufen ist. Flanke von halb links, ja, auf den Kopf wieder von Füllkrug. Und vor ihm kreuzt gerade Simon Lorenz. Und Füllkrug köpft Lorenz an den Arm. Und es gibt dann Strafstoß, nachdem der VAR sich das Ganze nochmal angeschaut hat und auch der Schiedsrichter sich das auf dem Bildschirm nochmal angeschaut hat. Und Lorenz hat schon den Arm weit oben und hat dann auch noch gelb gesehen, okay. Ja, und dann Marvin Ducksch vom Punkt sicher zum 2-0.
Sagst du auch, oder?
Ja, also der Arm hat da oben eigentlich nichts zu suchen. Es ist
trotzdem
also
super kann man, kurze Distanz, kann man geben. Ne? Ja, genau, ja, habe ich auch gedacht. Also klar, das ja, ist wieder sowas. Du bist ja, also wenn du so in der Situation bist, dann ist das vielleicht sogar, und irgendwie, also es war ja auch so halb in der Luft. Ich glaube, da hat man den Arm auch ganz automatisch draußen, um irgendwie ein bisschen Gleichgewicht zu halten. Unglücklich, dass der Ball dann da an die Hand klatscht, aber ich denke auch, ein okayer Elfmeter. Nicht so kontrovers wie andere Elfmeter, die wir in dieser Saison schon für Werder gesehen haben. Aber ja nach 23 Minuten 2-0 für Werder. Da haben wir auch noch geschrieben, ich konnte es ja leider nicht sehen, weil ich, glaube ich, auf der Arbeit war. Ja, genau, ich war auf der Arbeit.
Ja, genau, ja.
Und ja, du warst auf jeden Fall bedient und hättest sicher nicht gedacht, dass da noch was kommt. Ich weiß nicht, wie war die restliche Hälfte der Halbzeit? Hat Holstein da irgendwie noch ein bisschen, sind sie ein bisschen reingekommen oder war es jetzt wirklich bis zum Halbzeitpfiff, dass Werder dort dominiert hat?
Also Holstein hat offensiv immer wieder Nadelstiche gesetzt. Es gab auch noch ein Abseitstor von Pichler, was richtigerweise zurückgewunken wurde, beziehungsweise nicht gezählt hatte. Da stand er knapp im Abseits. Und Werder zeigte sich immer mal wieder ein bisschen anfällig defensiv bei den Umschaltmomenten der Kieler. Aber ansonsten hatte Werder auf jeden Fall das Heft in der Hand und war sicher unterwegs mit dieser 2-0-Führung und es war auch verdient und sie waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft, ganz klar. Ja. Und trotzdem gab es noch eine Chance für Holstein kurz vor der
Halbzeit. Es war ja noch in der ersten Halbzeit, das habe ich hier gerade total anders abgespeichert. Aber ja, habe ich ja Quatsch erzählt, stimmt, es ging ja noch was in der ersten Halbzeit sogar.
Ja, aber es war auch auf jeden Fall, deutete sich nicht unbedingt an, gerade noch so gegen Ende der Halbzeit. Da dachte ich eigentlich auch schon mental, jo, es geht echt jetzt hier mit dem 2-0 in die Halbzeit und dann wird hier auch nicht mehr viel gehen in dem Spiel. Und tatsächlich gab es nochmal die Ecke für Holstein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und die Ecke kam rein per Aufsetzer und Pichler war es wieder, der im Zentrum war. Diesmal mit einem Fallrückzieher, bisschen ungestüm sah das aus, den Ball Richtung Tor buxieren konnte. Und auf der Linie hat Jung noch geklärt, der Ball wieder raus an die Strafraumkante zu Ochi Vried und der zieht ab, trifft den Ball auch nicht so perfekt und der Ball wird abgefälscht von Füllkrug und zwar so unglücklich, dass der Ball reingeht und als Eigentor gezählt wird für Füllkrug, also vorne getroffen und hinten auch und dann stand es nur noch 2-1 zur Pause und da war ich selber überrascht, dass das so vonstatten ging, ja.
Ja, aber wahrscheinlich das noch wirklich auch entscheidend, um die Moral hoch zu Jackson da für Rapp in der Kabine. Weil was Holstein dann in der zweiten Halbzeit zeigte, war ja wirklich auch ansehnlich und konnte sich auch mit dem messen, was die Bremer auf den Platz gebracht haben.
Ja, das stimmt. Also man hatte echt das Gefühl, je älter das Spiel wurde, also je mehr es Richtung Ende entgegenging, desto mehr traute sich Holstein auch, aufzutauen und richtig mitzuspielen. Und dann wurden sie auch immer wieder offensiver gefährlich. Werder ließ weiter munter Chancen auch liegen und er hätte eigentlich auch schon das Spiel entscheiden müssen. Haben sie aber nicht gemacht und deshalb bot sich dann auch fast schon innerhalb der Schlussviertelstunde, noch nicht ganz, war die 71. Minute, als Johannes Vandenberg von links den Ball in die Mitte gab, wo wieder Ochi Vried beteiligt war und auch Jung direkt an Vried dran klebte Und Jung zuletzt der Mann war, der zuletzt am Ball war und ins eigene Tor traf. Also beide, das war so eine scharfe Hereingabe von links und im Gekabbel, im Zweikampf, genau, ist Jung der letzte Mann, der dran ist. Und dann stand es schon 2-2 und ja. Schon wieder ein Eigentor, das zweite Eigentor. Also und richtig unglücklich.
Erzwungen von Ochi Ried. Also ja. Da muss man mal, der hat mir eh gut gefallen. Ich habe ja, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, hatte er eigentlich an allen Toren, die gefallen sind, großen Anteil. Und ja, schön, dass er irgendwie so viel Griff im Spiel hatte. Und wir hatten ja, glaube ich, privat über ihn diskutiert letzte Woche, weil ich meinte,
ja,
ich habe nicht viel von ihm gesehen. Und wie bewertest du ihn? Und du hast doch eher auch positiven Eindruck mir vermittelt. Und das hat er jetzt auf jeden Fall gerechtfertigt, weil jetzt muss ich auch wirklich sagen, es war stark, was er da auf den Platz gebracht hat. Also
ja.
Respekt, also
Ried, genau.
An Ochi Ried. Meine Mama hat mir gesagt, ich soll nicht immer Shoutout sagen, das findet sie blöd. Anglizismen lieber minimieren. Und deswegen bitte Mama, jetzt sage ich Respekt an Ochi Ried. Ich sende Respekt.
Sehr schön.
Gut.
Sehr gut umgesetzt, ja. Genau, ja. Und dann stand es 2-2. Und es ging so weiter, Holstein partiell in der Vorwärtsbewegung, Werder irgendwie auch verdutzt und überrascht, wie das hier läuft und lief. Und ja, trotzdem sollte sogar noch die Krönung folgen. Finn Porat checkte wieder Vried auf links und der gab wieder in die Mitte, hat schön zurückgelegt zu Ahmed Arslan, der zuvor reingekommen ist. Und den Schuss von Arslan, den kann Pavlenka noch erst stark halten, aber beim Abpraller von Korb hat er keine Chance. Korb auch wieder sehr bedrängt von einem Gegenspieler und trifft ins Tor und eine völlig crazy Schlussphase auf einmal dadurch entstanden. Holstein 3-2 am Führen in Bremen und ja, Werder schaffte es tatsächlich nicht mehr, sich davon zu erholen und zurückzukommen. Ja.
Dann auch noch eingeleitet von Porat und Arslan, die beiden HSVer. Man hätte es nicht anders schreiben können. Auch als Hansa gegen Werder gespielt hat, hat auch Meissner getroffen, der auch für den HSV gespielt hat, beziehungsweise ja noch unter Vertrag ist. Also es scheint immer noch...
Die Ex-HSVer ärgern Werder, ja.
Ja, ja, stimmt, bei Holstein eh echt richtig viele Ex-HSVer, jetzt wo ich sie gerade so sehe, auch
ja, Holtby auch noch.
Genau, ja. Und ich glaube, Vried in der Jugend auch bei Pauli und HSV gewesen. Also Fiete Arp, ja, hätte ja auch noch reinkommen können, theoretisch.
Stimmt,
ja. Also ordentlich da der Werder-Hass in der DNA in der Kieler Mannschaft. Und ja, Ole Werner musste ja gegen seine alte Liebe einen richtig bitteren Rückschlag hinnehmen. Am Ende aber selber schuld. Chancen nicht genutzt und dann zu nachlässig in der Defensivarbeit, würde ich sagen. Also ja, verdienter Sieg vielleicht sogar. Klar, ein bisschen Glück, aber
also sicherlich klar, nicht effektiv nicht nur, und Glück und
durch Zufall passiert.
Ja, das genau. Werder hat sich selbst zuschreiben, dass sie eben die Chancen nicht genutzt haben und dann passiert sowas eben.
Ja, ja. Da sind wir uns gerade schon wieder ins Wort gefallen aufgrund dieser tollen Internetverbindung. Ich hoffe, ihr könnt uns das vergeben, liebe HörerInnen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jan-Erik Kröger ein komplett starkes Fazit gerade geliefert hat von diesem Spiel.
Ja, und, genau.
Ja.
Was man noch sagen kann vielleicht zum Abschluss hier, natürlich Werder. Dadurch, es sah lange so aus, als wären sie der Gewinner, weil Schalke, da stand es lange unentschieden. Und Pauli am Ende auch unentschieden gespielt, gegen Nürnberg auch direkter Verfolger noch gewesen. Und Bremen dann zumindest in der ersten Halbzeit geführt und man dachte, okay, ja, vielleicht ist Werder hier heute der große Gewinner. Dem war nicht so. Am Ende waren sie der große Verlierer am Freitag, ja. Weil Schalke noch Last Minute gewonnen hat in Sandhausen, obwohl sie sich schwer taten. Und genau, Pauli, Nürnberg sich durch das Unentschieden zwar ein bisschen die Punkte geklaut haben, aber ja, ärgerlich für Werder und es sollte ja noch ein bisschen ärgerlicher vielleicht werden vor dem Hintergrund des zweiten Spiels, was wir hier noch besprechen wollen. Und das war Darmstadt gegen Aue.
Ja, man muss erstmal dazu sagen, der HSV wieder die Hausaufgaben gemacht, also auch von da aus gibt es jetzt
langsam. Genau, die habe ich gerade vergessen.
Stimmt. Ja, Druck auf die Werderaner, die haben ja furios aufgespielt, ein gutes Spiel geliefert wieder gegen, lass mich mal gucken, Ingolstadt, genau, 4-0.
Genau.
Nichts anbrennen lassen und dadurch...
Übrigens auch sehr, sehr stark, muss man auch nochmal kurz loben, den HSV-Auftritt. auch eigentlich so ein Spiel, wo man schon vielleicht gedacht hätte, prädestiniert, dass der HSV da sich selbst schlägt, weil Ingolstadt bereits abgestiegen, ein kleiner von ganz unten, ja, und so weiter. Aber der HSV hat es routiniert gemacht. Sonny Kittel, der herausragende Mann, ein Tor selber gemacht, glaube ich, und zwei Vorlagen, lass mich nicht lügen, aber irgendwie so war's. Und ja, auch immer dominant da gewesen und einfach die Klasse ausgespielt, also routiniert. Und die Hausaufgaben an diesem Spieltag gemacht, genau. Und jetzt das Top-Trio unter Druck gesetzt.
Kurzfristig auf Platz 3 gewesen. Also wirklich, viele hatten den HSV schon abgeschrieben, aber mit dieser Siegesserie aus den letzten drei Spielen sind sie wieder oben dran. Und dieses Szenario hat natürlich extrem Druck ausgeübt auf Darmstadt 98, die ja dort auch, bevor sie gespielt haben, mit 54 Punkten punktgleich mit dem HSV auf dem dritten Platz standen, allerdings das schlechtere Torverhältnis haben. Und das Ganze dann ja mit diesem Druck in die Partie gegangen sind, gestern gegen Erzgebirge Aue. Und um es mal vorsichtig auszudrücken, sie sind an dem Druck auf jeden Fall nicht zerbrochen.
Ja, das stimmt. Eigentlich ja für beide ein wichtiges Spiel, auch für Aue, weil Aue wollte sich zumindest die theoretische Chance offen halten, noch drin bleiben zu können
über die Relegation. Ich glaube, es war schon durch, weil Dresden ja gepunktet hat am Tag davor. Und
ja, hätte Aue nachgezogen, hätten sie ja auf 26 erhöhen können. Und
ja, aber Dresden mit 31? Ach ja, stimmt, da hast du ja noch zwei Spiele. Ja,
genau, und dann wären es nur 5 Punkte bei 2 Spielen noch gewesen. Ja, natürlich unrealistisch, aber die theoretische Chance wäre noch da gewesen. Aber ihr habt es gerade schon gemerkt und wir nehmen es vorweg, sie haben es nicht gepackt, ja. Aue hat verloren und zwar haushoch und ist regelrecht untergegangen.
Das ist wieder so ein Spiel, wo man sich den Mund fusselig redet, weil man über so viele Tore sprechen muss. Also
ja, das stimmt.
6-0.
Ja, das ist hat sogar ganz Darmstadt gut. 98, wir nehmen ja heute wieder am Sonntag gewonnen. Auf und es gibt das hier noch Spiel, nicht wieder die hochoffizielle Zusammenfassung, die wir uns irgendwo reinziehen konnten. Und deshalb konnten wir uns tatsächlich nur die Tore anschauen. Die gab es tatsächlich. Aber das reicht auch in diesem Spiel, weil die sind aussagekräftig genug und davon gab es ja auch reichlich. Und da können wir direkt mal anfangen beim ersten Tor, 16. Minute, das 1-0 für Darmstadt. Das erste Tor und auch direkt der erste Fehler von Aue, so habe ich es gesehen. Ausgangspunkt war ein gewonnenes Kopfballduell in der Auer Hälfte. Da hat ein Darmstädter das Kopfballduell gewonnen. Der Ball kommt dann zu Strauß, den Auer. So, der rutscht aber weg und überlässt Kempe den Ball. Das ist schon mal der erste Fehler. So, und Kempe kann dann Luca Pfeiffer anspielen, der sich eigentlich in einer absolut dicht gestaffelten Abwehr von Aue wiederfindet. Mhm. 6 Leute, ich habe mal nachgezählt, standen da um ihn rum. Und er fackelt aber nicht lange, sondern zieht schnell ab, lässt sich da gar nicht auf irgendwelche Zweikämpfe ein. Und vom Pfosten prallt der Ball ins Tor und dann steht es schon 1-0. Also hier kann man schon auf jeden Fall mal das passive Abwehrverhalten ankreiden und halt auch diesen Fehler von den Ballverlust von Strauß.
Ist eigentlich ja dann zu so einem Muster geworden, was sich auch bei den restlichen Toren wiederholt hat, dass die Auer, die Darmstädter haben ordentlich Druck gemacht, Pressing gespielt, die Auer hatten keine Chance, ein eigenes Spiel zu kreieren und dadurch, daran sind sie am Ende auch zerbrochen. Zweite Tor, nur 2 Minuten später, war ähnlich. Skarke forciert den Fehler im Auer Aufbauspiel, legt den Ball zu Tietz. Der spielt zurück auf Skarke, ein sehr schöner Pass in die Schnittstelle, dann keine Möglichkeit mehr für Klevin, da das auszubügeln, was seine Vorderleute verursacht haben. Es steht 2-0, Doppelschlag, das Spiel ist gelaufen. Und auch beim dritten Tor wieder dasselbe. Luca Pfeiffer erkämpft sich den Ball, Dennis Kempe bekommt ihn, spielt auf Braden Manu, der trifft von rechts aus einem richtig spitzen Winkel. Dann, das war so dieser Dreierschlag, also 3 Tore innerhalb von 3 Minuten. Völliger Wahnsinn. Was hältst du von Braden Manus Hutjubel? Hat er dir gefallen?
Ja, hat mir sehr gefallen. Schön den Anglerhut. Wo hat er den her? Von irgendeinem Zeugwart, glaube ich, zugesteckt bekommen.
Ja, ich habe nochmal mir den Grund durchgelesen, warum er das überhaupt gemacht hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letzte Woche gegen St. Pauli haben die Darmstädter ja ihren Punktgewinn gefeiert und Manu konnte nicht spielen und war mit auf der Haupttribüne und hat sich das angeschaut. Er kommt ja aus Itzehoe, also wahrscheinlich mit ein paar Kollegen irgendwie da auf der Tribüne gewesen. Und als der Abpfiff ertönte, ist Manu, der einen Anglerhut auf hatte damals, einfach aufs Spielfeld gerannt zu seiner Mannschaft und wurde dann von einem St. Pauli-Ordner gejagt, weil dieser wiederum dachte, okay, hier gibt's irgendeinen irren Fan, der da auf den Rasen gesprungen ist und jetzt mit seiner Mannschaft feiern will. Marcel Schuhn und Kempe konnten das dann aber noch ja, klären, dass das einer von uns ist. Gibt ja auch ein lustiges Video auf Twitter, der genau diese Szenen einfängt. Aber genau, das war der Grund, warum jetzt auch dieses Mal wieder der Anglerhut rausgeholt wurde. Also geile Idee und generell, ich bin auch ein Freund des Bucketheads. Also fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen, sowohl fashionmäßig als auch sportlich.
Ja, da schließe ich mich an, ja. Was auf jeden Fall hier noch zu sagen bleibt bei den beiden Toren, die du gerade ausgeführt hast, nochmal hier namentlich zu nennen, die Fehlerteufel quasi. Beim 2:0 in der 18. Minute, Malcolm Kakutalua schießt Skarke an und dann prallte der Ball halt zu Tietz und von dann nahm das Unheil seinen Lauf. Aber am schlimmsten eigentlich fand ich das 3:0. Dieses Mal war es Messegwem, der den Ball verloren hatte. So, dann hattest du ja gerade gesagt, auch Kempe Tietz angespielt, der rüberlegen will zu Pfeiffer und dann kam wieder Kakutalua dazwischen. Da bleibt der Ball hängen, aber der verliert den Ball direkt auch wieder. Und dann ist Manu halt rechts völlig frei. Ist der dritte Fehler eigentlich, wenn man ganz streng ist in dieser Entstehung. Und also unfassbar. Und das alles in der 19. Minute. Wirklich schon echt eine Reihe von Fehlern bei jedem Tor. Ja. Und Aue halt völlig desolat und auseinanderfallend. Und so geht's echt eine Etage tiefer. Das ist, das haben sie irgendwie auch nicht verdient.
Nee, man muss leider sagen, aufgrund dieser Leistung schon, aber es tut mir auch echt leid, also für die Jungs und den Club, für Pavel, ist scheiße, aber wollen wir nicht vorwegnehmen, aber mit der Qualität und mit der Struktur, die es dort gibt im Erzgebirge, geht es ja vielleicht auch irgendwann wieder nach oben, aber ja, es war irgendwie ein trauriges Gewissheitsspiel, Schicksalsspiel für die Auer und genau, wie du schon sagtest, eigentlich nach 20 Minuten schon durch, weil natürlich klar war, dass da nichts mehr kommt. Und leider war das aber noch nicht mal der Punkt der ersten Halbzeit. Dann es passierte noch was in Minute 39. Tim Skarke war es wieder.
Ja, genau. Dieses Mal musste Darmstadt so einen kleinen Befreiungsschlag leisten. Von hinten ein hoher Ball nach vorne. Und im Mittelfeld kam Barilla sogar dran an den Ball, macht ein langes Ball. Ein langes Bein und kommt so an den Ball, so rum ist es richtig, und legt auf diese Weise, aber irgendwie unfreiwillig, dann Braden Manu vor, der blitzschnell auf links im Überholmodus durchstartet und dann mit Ball quer an den langen Pfosten auf Skarke legt und der grätscht den Ball in die Maschen zum 4-0. Und Darmstadt hat sich auch in so einen Rausch gespielt, ne? Also auch vor heimischem Publikum hat man richtig gemerkt, mit jedem Tor hatten sie mehr Spaß und haben sich selbst enjoyed, wie man so schön sagt. Also die haben Spaß gehabt.
Ich finde wahnsinnig die Entwicklung von Braden Manu. Das ist ja wirklich auch jemand, den wir auch, glaube ich, aufgrund seiner Herkunft, kommt ja aus Schleswig-Holstein, wie wir schon lange verfolgen und den wir auch also zu Drittliga-Zeiten immer schon mal wieder thematisiert haben, auch privat, als wir diesen Podcast noch nicht hatten. Und war dann ja auch in Halle und hat immer mal wieder ganz gute Leistungen gezeigt, aber hat jetzt wirklich sein Spiel auf so ein Niveau gehievt, glaube ich, auch durch viel, viel Arbeit, dass ich ihm auch wirklich zutraue, vielleicht auch nächste Saison wieder oben mitzuspielen in der zweiten Liga oder vielleicht auch in der Bundesliga mal sein. Genau, in der Bundesliga sein Glück zu versuchen, weil ja, er ist echt extrem stark, sehr schnell, trotzdem körperlich irgendwie, körperlich auch stabil und jemand, der uneigensinnig ist, wie man jetzt zum Beispiel auch bei diesem Tor gesehen hat, weil er ist alleine aufs Tor zugelaufen, hätte das auch alleine machen können. Ich glaube, 80% aller Offensivkräfte versuchen das da alleine, weil sie das Tor für sich wollen. Er aber, einfach mit dem Ehrenmove und legt nochmal quer, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er dort gemacht hat.
Ja, das stimmt. Starke Entstehung und starkes Tor. Darmstadt als Kollektiv super gallig, vielleicht auch angestachelt von den Ergebnissen zuvor. Sie waren ja das letzte Team, wie gesagt, was noch mit Aue zusammen an diesem Spieltag spielen musste. Und danach passierte dann wohl erstmal gar nichts, so mutmaßt man. Ich glaube, Darmstadt natürlich weiterhin besser. Aber das Nächste, was wir uns dann angucken durften, war in der 74. Minute den Treffer zum 5:0. Matthias Honsack durfte auch nochmal ein langer Ball von ehemals Carbon Klaus, Jasula auf Bader Und Bader, übrigens ja auch ganz starker Mann, auch so ein bisschen der Nachfolger von Raum vielleicht in dieser Liga, weil auch torgefährlicher Außenverteidiger.
Das ist jetzt aber weit aus dem Fenster gelehnt, aber gut.
Ja, ich habe einfach einen anderen Außenverteidiger, der auch viele Tore vorbereitet gesucht.
Vielleicht Meierhöfer, der Nachfolger von Meierhöfer ist vielleicht ein bisschen
realistisch. Ja, stimmt, passt vielleicht ein bisschen besser, ja, genau. Und Bader legte weiter, schön in den Lauf gespielt zu Pfeiffer mit Drall. Und Pfeiffer hat dann Philipp Klevin, die arme Sau, umkurvt und dann noch quergelegt zu Matthias Honsack. Und der, wie gesagt, durfte dann auch nochmal einschieben. Und bei diesem Treffer wurde Aue dann wirklich filettiert, könnte man sagen, mit diesen Kombinationen.
Ja. Mit Martin Mennel hätte es das nicht gegeben.
Der hätte ihn umgehauen noch.
Ja,
der Pfeiffer hätte
noch die Ehre in sich gehabt, ja. Aber selbst das war noch nicht das Ausrufezeichen hinter dieser Partie. Wie es kam, wie es kommen musste. Es gab einen Freistoß in der 90. Minute und natürlich Tobi Kempe ist der Mann für diese Sachen. 20 Meter Entfernung, halblinke Position, perfekt. Und natürlich lässt er sich das nicht nehmen. War, glaube ich, leicht abgefälscht. Deswegen auch da, glaube ich, keinen Vorwurf an Klevin. Der sah aber ziemlich schlecht aus, weil er auch den falschen Fuß erwischt wurde. Und der Ball segelte dann in der 90. Minute zum 6:0 ins Tor der Erzgebirgler. Und deswegen ja wirklich ein ganz, ganz bitteres Spiel, um sich aus der Liga zu verabschieden vorzeitig. Also ja, fuck, es tut mir leid für alle Auer-Fans. Ich weiß, dass ein paar von euch uns hören. Bleibt stark.
Ja, nach 6 Jahren jetzt der bittere Abgang in die dritte Liga.
Was aber auch ein Wahnsinnserfolg ist. Also echt mal 6 Jahre die Liga gehalten zu haben, ist echt, also wirklich Hut ab. Und auch was dabei so passiert ist in Aue, was für Talent da produziert würde. Und also wie gesagt, ich erinnere mich an Tedesco, an Köpke, Krüger. Also da haben ja wirklich auch Top-Leute gespielt und sich entwickelt. Also wirklich ganz tolle Arbeit, die da geleistet wurde und wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter wird. Und ja, ich hoffe einfach, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Ostvereine, mit denen ich es halte, trotz meiner Hansa-Zugehörigkeit. Das sind Zwickau, Halle und Aue. Und deswegen, ja, hoffe ich immer auf
die goldenen Erfolg. Drei.
Die goldenen drei, genau. Alle anderen hasse ich. Ja.
Ja, naja, gut. Übrigens auch schon gefühlt der x-te Kantersieg von Darmstadt in dieser Saison.
Ja.
Also echt 4:0, 5:0, 6:0, das gab es schon einige Male in diesem Jahr. Und der Vollständigkeit halber, Darmstadt tatsächlich durch diesen Sieg auf Platz 2 jetzt sogar wieder gerutscht. Auf dem direkten Aufstiegsplatz, Werder nur auf Platz 3 und punktgleich mit Darmstadt und 3 Punkte dahinter mit 54 Punkten auf Platz 4 der HSV und auf Platz 5 St. Pauli. Das sind die 5, die noch 2 Spieltage vor Schluss um die ersten 3 Plätze kämpfen. Nürnberg jetzt auch rausgefallen, rechnerisch, theoretisch, nur 6 Punkte hinter Werder, allerdings das viel schlechtere Torverhältnis. Deshalb kann man sie eigentlich schon rausnehmen.
Ja. Bitter. Ja, auch für Nürnberg. Die hattest du ja noch lange auf der Rechnung. Ich habe wir haben mal so Sachen gecallt. Das haben wir, glaube ich, auf unserem Insta-Channel gepostet. Und da hattest du, die Sachen, die du dort prognostiziert hast, sind fast alle eingetreten. Und bei mir die Dinge, die ich in der zweiten Liga gesagt habe, auch. Aber in der dritten Liga waren meine Prognosen Halle Top 5 und Meppen steigt endlich ab. Hat, auf jeden Fall.
Endlich
gut,
vor allem.
Gut geklappt. Das zementiert unseren Expertenstatus für Liga 2 und 3. Also liebe Talkshows, wenn ihr euch 2 Jungs mit sehr viel Expertise reinholen wollt, dann auf jeden Fall uns. Aber gut. Unten, um das nochmal kurz abzuschließen, jetzt die zweite Liga, bevor wäre schon fast eine gute Überleitung gewesen zur Liga 3. Unten ist es durch für Aue und Ingolstadt und auch Dynamo Dresden.
Für Dresden.
Hat keine Möglichkeit mehr, Sandhausen zu verdrängen von Platz 15, denn Dynamo spielte unentschieden gegen Jan Regensburg. Also deswegen jetzt auch feststehend auf Platz 16 die Saison beenden wird Dynamo Dresden. Und wer dann im Relegationsspiel wartet, ist noch nicht sicher, denn in der dritten Liga kann noch einiges passieren. Und es ist einiges passiert am Wochenende. Wir fangen chronologisch an. Magdeburg, der schon feststehende Meister der dritten Liga, duellierte sich gegen den BTSV. die Braunschweiger konnten mit einem Sieg an Kaiserslautern vorbeiziehen, die ja so ein bisschen enttäuschend agiert haben die letzten Wochen. Und Braunschweig extrem stark 2-1 gewonnen, um das vorwegzunehmen. Und nicht, weil Magdeburg irgendwie Kater an den Beinen hatte, sondern einfach, weil die Braunschweiger das giftigere Team waren. Man muss dazu sagen, die Vorzeichen so ein bisschen Braunschweig in die Hände gespielt. Baris Artig war verletzt. Angeblich Knöchelprobleme. Vielleicht waren es auch Kopfschmerzen. Man weiß es nicht.
Ja, genau. Vielleicht 2000, auch Saufprobleme.
Genau, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja, habe ich mir auch schon gedacht. 2300 ja. Magdeburger mit am Start. Also auch die Jungs wollten noch mal richtig feiern oder wollen noch mal richtig feiern die letzten zwei Spiele jetzt. Und Magdeburg, trotz der Abstinenz Artix, gut ins Spiel gekommen, haben so gewirkt wie immer. Gab auch direkt ein Tor, kurz, noch nicht so lange gespielt. Lukas Schuler kam da durch jetzt muss ich mich mal kurz ordnen. Ich habe hier gerade schon wieder einen Internet-Timeout.
Ich kann dir zur Seite springen. Und zwar setzte sich Schuler robust gegen Behrendt durch. Und das war dem Schiedsrichter zu robust, der das Ganze als Stürmer-Foul wertete und deshalb der Treffer nicht zählte. Schiri Siebert war das. Und Magdeburg aber insgesamt im ersten Durchgang besser. Also nichts davon zu spüren, dass Magdeburg schon durch war und es da um nichts mehr ging, sondern Magdeburg nahm das durchaus ernst. Und auch wenn man sich Christian Titz da an der Seite angeschaut hat, der hat da auch kräftig rumgebrüllt und war auch unzufrieden hier und da mit seiner Mannschaft. Also dass Magdeburg das nicht ernst nahm, das konnte man auf jeden Fall nicht behaupten. Nichtsdestotrotz wurde dann im Laufe der ersten Halbzeit auch der BTSV stärker und näherte sich dann dem Magdeburger Tor an. Und in der 39. Minute, da gab es eine knifflige Situation, weil Andreas Müller, der Magdeburger, Brian Henning im eigenen Strafraum faulte. Und dann gab es tatsächlich Elfmeter für Braunschweig.
Ja, was sagst du dazu? Also ich fand in der Wiederholung war wirklich, also die Berührung minimal und Henning ganz schön stabil abgehoben. Also klar, es ist wieder so eine Sache von gerne angenommen, aber irgendwie, also da fällt, glaube ich, nicht mal ein Fünfjähriger um, wenn er so berührt wird. Ja, aber
das stimmt. Ja, also es ist sehr wenig auf jeden Fall, aber ja.
Ja, Siebert muss den Penalty geben, das ist schon in Ordnung. Und denke ich mal, Regelauslegung klar. Leon Lauberbach nimmt sich die Pille, will unten rechts Reimann verladen, der Ball aber wirklich extrem schlecht geschossen und Reimann hat das Ding. Bittere Sache für Lauberbach und auch für den BTSV, für die natürlich so ein Treffer in der ersten Halbzeit noch Gold wert gewesen wäre. Enttäuschend, weil Lauberbach ja eigentlich echt eine ganz gute Saison spielt. Danach gab es auch noch kurz vor der Halbzeit einen Longshot von Robin Krause. Den hat Reimann auch noch entschärft auf den Pfosten. Also Reimann wirklich der Mann des Matches in der ersten Halbzeit von Magdeburger Seite aus.
Ja, das stimmt. Das war echt eine Glanzparade, die er da noch abriss kurz vor der Halbzeit. Der Schuss von Robin Krause auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Und das gab dann Braunschweig dann doch den Mut, in der zweiten Halbzeit noch etwas mehr zu riskieren und sich tatsächlich auch dazu durchzuringen, komplett das Spiel zu übernehmen. 49. Minute, da gab es einen Eckball für Braunschweig und Jannis Nicolaou, der stieg am höchsten für Braunschweig, der Braunschweiger Defensivmann, zentral-defensives Mittelfeld, und konnte sich im Kopfballduell gegen Bewacher Bittroff durchsetzen und traf ins Tor, 1-0 für Braunschweig. Und auf jeden Fall großer Jubel im Stadion in Braunschweig. Ja. Riesenjubel, genau, wie man bei FIFA gerne hört. Ja. Und also Braunschweig konnte sich wirklich glücklich schätzen, gegen Magdeburg zu führen und schon vielleicht den ersten wichtigen Schritt in Richtung Kaiserslautern von der 2 verdrängen. Machen.
Das war auf jeden Fall, das Tor hat Kräfte freigesetzt bei Braunschweig, denn es ging auch munter weiter. Nur 10 Minuten später hat Fejsic, der alte Torwart-Fuchs, nämlich gesehen, dass Lauberbach gut durchgestartet ist auf Höhe der Mittellinie und kickt das Ding einfach mal weit nach vorne. Amara Kondé verschätzt sich und ja, der Ball rutscht durch zu Lauberbach, der läuft auf den Kasten von Reimann zu und kickt das Ding da mit der Pike, ja, also ja, so eine Mischung aus Pike und Spann in die Maschen. 2:0, 59. Minute, Irrenhaus Unterhaus im Braunschweiger Stadion. Also wirklich völlige Ekstase, zu Recht. Aber wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, dass es häufig in der dritten Liga auch so ein Classic-Tor ist, dass die Torhüter so lange Bälle spielen und die rutschen dann irgendwie durch auf Stürmer und so dann einfach es zu Toren kommt. Und genau das auch jetzt wieder sichtbar. Aber Lauberbach, muss man sagen, so ein bisschen seinen lustlos Elfmeter aus der ersten Halbzeit wieder gut gemacht mit dem Tor.
Ja, das stimmt. Also auch wie er den Ball da wirklich in die Maschen gedroschen hat, das war auch nicht schlecht. Da ist ja Reimann sogar noch dran gewesen. 2-0 gegen den designierten Meister in der dritten Liga. Ja. Das war richtig stark. Und Magdeburgs Reaktion war aber auch angemessen für die eines Aufsteigers, weil sie gingen vorne drauf. Das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie attackierten zu zweit, zu dritt teilweise den Ballführenden und auch in so einer Situation konnte dann Ito den Ball gewinnen von Marx und gab den Ball dann nach einem kurzen Solo-Lauf in die Mitte zu Müller und dessen halb Torschuss, halb flache Hereingabe so in Richtung langen Pfosten ging dann zu Čeka und der traf im Fallen zum 1:2 Anschluss und dann musste Braunschweig auf jeden Fall nochmal zittern.
Ja, das stimmt. Also Magdeburg danach auch wieder spielbestimmt gewesen. Braunschweig hat sich zurückgezogen, war, glaube ich, im Verwaltungsmodus. Auch verständlich natürlich, dass Schiele seinen Jungs dann sagt, hier jetzt bitte die 3 Punkte mit nach Hause bringen und nicht mehr so viel mit nach vorne machen. Eher hinten kompakt stehen, aber dadurch konnten die Magdeburger halt nochmal ihr Spiel aufziehen. Und es kam auch noch zu einer Riesenchance, 72. Minute, beziehungsweise sogar zu einem Tor. Čeka schickt Schuler, perfekter Pass in die Schnittstelle, also Čeka fast in so einer Artic-Form an dem Spieltag, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Und Schuler rasselt dann irgendwie zusammen mit Marx in Fejzić rein, der Ball landet bei Brünker und der staubt dann ab zum Tor. Bei diesem Zusammenprall wird Schuler richtig übel im Gesicht getroffen, Fejzić im Unterleib, beide liegen auf dem Boden. Das Tor wird erstmal gegeben von Siebert, danach dann aber zurückgenommen. Also gab dann wohl nochmal die Rücksprache mit dem mit den Linienrichtern, mit dem vierten Offiziellen.
Ja, kurios, ne?
Genau, für Drittliga-Verhältnisse. Es gibt ja keinen Videobeweis, wirklich, weil das passiert nicht oft, dass da ja nochmal wirklich Torentscheidungen wieder zurückgenommen werden. Aber in dem Fall war es so. Und ich finde, das ist eine Sache, die nicht unbedingt so nachvollziehbar für mich ist, denn es ist halt einfach ein unglücklicher Zusammenprall, aber ein wirkliches Foulspiel von Schuler an Fejzić sehe ich nicht. Beide gehen zum Ball, beide treffen den Gegner und die Situation auch noch ja durch Marx irgendwie aufgewühlt. Und dann ist Brünker halt der Nutznießer und trifft. Also hätte man sich
nicht beschweren können. Ich habe nicht mehr genau vor Augen, ich habe die Situation zwar noch vor Augen, aber ich weiß nicht mehr genau, wer da wen zuerst getroffen hat. Also haben die sich wirklich alle gleichzeitig getroffen?
Erst trifft Schuler
Fejzić,
ja, das stimmt schon. Aber
und trifft er auch mehr Fejzić als den Ball, weil ich glaube, der Ball, ich weiß nicht, ob er da noch so richtig drankommt. Spitzelt
ihn irgendwie noch so ran, ja, das stimmt.
Ja. Also ich kann die Entscheidung nachvollziehen, das ist irgendwie vertretbar und Siebert, das hat man ja auch schon am Anfang gesehen, hat diese Linie, dass er auch schon das vermeintliche 1:0 von Schuler abgepfiffen hat, für meinen dafür halt noch ein bisschen weniger Körpereinsatz gegen Behrendt. Also
es ist ja
Siebert, wenn das seine Linie ist, ja.
An Siebert gefällt mir immer, klar, er hat vielleicht eine harte Linie, aber er kommuniziert das immer sehr gut, hat sich da auch dann extra nochmal Zeit genommen, ein Minütchen, um das Titz genau zu erklären, der war natürlich auf 180 verständlich, aber konnte auch von Siebert beruhigt werden, also das ist ja auch in Ordnung, klar kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein in der Entscheidung, aber finde ich sehr gut, dass Siebert jemand ist, der sich dann die Zeit nimmt und versucht nochmal zu erklären, wie er jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist, also nochmal Einblicke in seinen Entscheidungsfindungsprozess gibt. Aber genau, das war eine sehr kontroverse Szene, die aber ja auch die letzte im Spiel war. Danach ist nicht mehr viel passiert. Und so nimmt Braunschweig die 3 Punkte mit und wird zum großen Gewinner dieses Spieltags.
Das stimmt, weil am Freitagabend Braunschweig schon auf Platz 2 vorbei an Kaiserslautern. Und wir erinnern uns, Kaiserslautern hat ja schon ein Spiel mehr als Braunschweig und auch als 1860 München und die Konkurrenz da oben. Das heißt, die absolute Pole Position für 60 und für auch Braunschweig vor allem mit diesem Sieg. Und deshalb musste Kaiserslautern am Samstag auf jeden Fall am besten punkten, am besten sogar dreifach, zu Hause gegen Dortmund 2. Und das ist das nächste Spiel, was wir hier noch in der dritten Liga natürlich besprechen müssen. Spannend wirklich langsam das Rennen, je länger es dauert und je eher es auf das Ende zugeht in der dritten Liga. Jetzt wirklich der Showdown zwischen Braunschweig und Kaiserslautern. Und wie gesagt, Kaiserslautern unter Druck und sie wurden aber wieder von einer würdigen Kulisse auf dem Betzenberg unterstützt. Das muss man ja wieder sagen. Jetzt bist du wieder da.
Ja, ich sag einfach mal, ja, ey, das ist heute wirklich, also sorry, Anna, ja. Das ist heute wirklich schlimm, irgendwie schon das 5. Mal oder so, dass ich hier innehalten muss und hoffe, dass Jan-Erik einfach weiterredet und ich dann wieder irgendwann einsteigen kann.
das hatte ich auch gerade schon 2-3 Mal, ja.
Ich habe gehört,
aber wir
haben es bald geschafft. Ja, würdige Kulisse,
genau.
Habe ich gehört. Genau.
Eine würdige Kulisse, genau.
Ich glaube, man merkt es auch. Es lüstet die Fans nach zweiter Liga, auch zu Recht natürlich. Kaiserslautern auf jeden Fall auch ein Club, der da oben hingehört. Es gab eine Veränderung in der Aufstellung. Klingenburg durfte ran für Hippe. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Klingenburg auch Innenverteidigung spielt, weil eigentlich bei Köln ist er mir doch auch eher als defensiver Mittelfeldspieler in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du ihn irgendwie?
Ja, doch. Also ja? Ich habe ihn als Innenverteidiger abgespeichert, ja, schon.
Gut, dann vielleicht ist es bei mir irgendwie falsch hängen geblieben. Aber Klingenburg.
Aber hier beim Kicker steht er auch als Position Mittelfeld. Also scheinst du nicht komplett auf dem Holzpfad zu sein, ja.
Ja, genau. Er war das Zentrum mit Winkler und Tomiak, Hercher und Zuck, also sonst die Stammkräfte dabei. Aber sah nicht so gut aus, ne? Klingenburg mit ein paar Problemchen, gerade zu Beginn des Spiels.
Ja, es gab nämlich wie immer bei den Dortmundern die schnellen Außen, namentlich Richmond Tachi und Justin Njinma, kleine Zungenbrecher. Und sie waren auch wieder für Dortmund gefährlich und im Einsatz. Und da gab es eine Situation in der Anfangsphase, da hätte es durch Njinma auch schon direkt gefährlich werden können, weil er auf links in den Strafraum eingedrungen ist. Und Klingenburg eben, der abgrätschen wollte. So relativ nah an der Grundlinie. Aber wenn man mal genauer hinsah, dann traf er nicht den Ball, sondern echt nur den Gegenspieler und hatte da wirklich, wirklich Glück, dass es da nicht schon Elfmeter gab für Dortmund 2. Hätte eigentlich ein Elfer sein müssen.
Auf jeden Fall.
Würde es ein VAR geben, dann hätte der sich da gemeldet nachträglich.
Ja, also da wirklich leichte Überforderung mit den schnellen Jungs da vorne drin. Danach aber Kaiserslautern, stabiles Spiel gemacht eigentlich, die ersten 20 Minuten. Riesenchance, einmal nach einer Ecke. Hanslik ist da zum Kopfball gekommen, wird nur ganz knapp geklärt. Also da hätte es auch schon 1-0 stehen können. Aber dann in der 32. Minute ein sehr klangvoller Name, der das Tor geschossen hat, nämlich Fink. Leider ist es nicht Anton, sondern Bradley. Aber der macht das Tor für die Dortmunder, aber den wirklich Bärenanteil an diesem Tor hat Feed, der Dortmunder Spieler.
Genau. Weil,
was war das denn bitte für ein Wahnsinns-Solo? Also der hat dort rechts den Ball bekommen an der Auslinie und dribbelt dann 4 oder 5 lauterer Spieler aus, auch ein bisschen Glück dabei, und hat dann noch den Blick für Bradley Fink, um in die Mitte zu legen. Aber das war wirklich, da hat man echt gesehen, ganz, ganz viel Talent dort vorhanden in den Dortmunder Reihen, besonders auf Seiten von Feed. Das ist ja wirklich irre gewesen,
auf was jeden er Fall
gezeigt hat.
Ja, Christian Feed wirklich da die Lauterer schwindelig gespielt auf einem Bierdeckel, also wirklich auf ganz engem Raum einfach von dem linken Fuß auf den rechten Fuß gelegt und die ganzen dazwischengehenden Beine verladen, sah sehr gut aus den Großteil des Tores hat das ausgemacht. Und dann stand es 0-1 nach 32 Minuten und es war ein Schock für Kaiserslautern, jetzt natürlich noch mehr unter Druck. Und in der Pause reagierte dann auch Antwerpen und brachte Redondo und Gibbs für Zuck und Winkler. Zuck unter anderem einer der Ausgespielten bei der Situation eben gewesen. Hm. Und zu Beginn der zweiten Hälfte gab aber Dortmund 2 den Ton an. Emmanuel Farai zum Beispiel mit einem super Ball in die Schnittstelle zu Tachi und ja. Raab hielt dann im 1 gegen 1 bärenstark, muss man auch sagen. Da hätte es schon das zweite geben können, den zweiten Gegentreffer. Aber Matteo Raab, wie man ihn kennt, auf dem Posten, aber auch hier wieder der Ball von Farai, diese Schnittstellenbälle, in die verliebe ich mich ja immer, kann ich mir gerne häufig anschauen. Okay. Super intelligenter Pass.
Auf jeden Fall Farai ein gutes Spiel gemacht und auch mit großer Beteiligung am Tor, das ein paar Minütchen später fiel. In der 59. Minute Ecke Farai, extrem scharf geschossen, die wäre fast selbst reingegangen. Raab musste da noch hin, konnte den Ball aber nicht wirklich kontrolliert nach vorne klären. Und der Abstauber landet bei Njinma und der macht das Ding ran in der 59. Minute zum 2:0. Schöne Scheiße für den roten Teufel an sich, aber wirklich verdient zu dieser Zeit für den BVB, weil die Jungs wirklich die Lauterer schwindelig gespielt haben und ich denke mal, dass bei den Lauterern auch das Gedankenkarussell dann begann und man langsam dann auch so ein bisschen Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten vielleicht kommt, da kann man sich auch nicht dran davon frei machen und ist natürlich extrem bitter. Aber stabile Leistung der Dortmunder.
Ja, und Kaiserslautern musste dann alles aufmachen und nach vorne werfen, denn sie hatten mittlerweile ein Riesenproblem. Und man kann sich auch an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen, mit einem Punkt wären sie wieder Zweiter, weil dann wären sie punktgleich gewesen mit Braunschweig und haben das bessere Torverhältnis. Also dann wäre erstmal wieder alles in Ordnung für den Moment. Zwei Tore mussten sie aufholen und machten dementsprechend hinten auf, aber das rächte sich dann in der 81. Minute. Tata Musch dieses Mal mit einem super Pass, wieder so ein Schnittstellenball und dieses Mal umgekehrt zu Farai, der war der Empfänger dieses Passes, der Nutznießer, und der umkurfte dann mit seinem Diagonallauf Raab und traf aus spitzem Winkel zur endgültigen Entscheidung 3-0. Und Riesenenttäuschung auf dem Betze.
Ja, die Heimstärke so ein bisschen zerbrochen. Eigentlich war der Betzenberg ja uneinnehmbar für fremde Mannschaften, zumindest die letzten Monate. Aber Dortmund hat diesen Fluch irgendwie gebrochen. Es gab noch ein bisschen Makulatur in der Nachspielzeit. Felix Götze, 93. Minute, nach einer Hercher-Ecke. Wie soll es anders sein? Mit dem Kopf zur Stelle, aber da war das Spiel natürlich schon gelaufen. Und so wirklich eine extrem bittere Situation für die Lauterer, weil wir dürfen nicht vergessen, immer auch noch mit einem Spiel mehr, also Kaiserslautern ja schon 35 Spiele, Braunschweig und 1860 jeweils nur 34. Also jetzt auch wirklich darauf angewiesen, dass Braunschweig nochmal ausrutscht.
Und zwar zweimal.
Das haben sie sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben, also die Lauterer. Also das ist wirklich, hätte nicht sein müssen. Extrem bitter.
Das stimmt, ja. Also Braunschweig darf auf jeden Fall zweimal nicht gewinnen. Sie können vielleicht einmal noch unentschieden spielen, vielleicht auch zweimal unentschieden spielen. Aber Kaiserslautern muss, das ist klar, das letzte Spiel bei Viktoria Köln gewinnen und hoffen, wie gesagt, dass Braunschweig nicht zweimal gewinnt. Und 1860 ja auch noch im Geschäft, ein Spiel weniger. Ganz kurz mal, ich muss hier mal wieder die Katze rauslassen. Muss hier mal wieder die Leute unterhalten.
Der Katzen. Die
chillt hier echt immer bei mir, das ist echt unfassbar.
Die mag dich.
Kann ich gleich nochmal was zu sagen.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist, Jan-Erik ist einfach ein Katzenmensch. Er wird von Tieren, Menschen hassen ihn, aber Tiere mögen ihn. Das ist ja auch was. Also ich meine, man kann es ja nicht jedem recht machen. Aber ich hoffe, du hast sie ganz freundlich nach draußen geleitet und nicht...
Die nervt mich echt ein bisschen jetzt langsam, weil die chillt echt immer da, wo ich bin. Die läuft mir echt hinterher. Und wenn ich mich hier in mein Zimmer begebe und die Tür hinter mir zumache, dann kratzt sie von außen und will rein. Das ist auch so, wenn ich hier zu Bett gehe, dann nervt die echt so lange rum, bis ich die Tür aufmache. Und dann legt die sich echt so halbwegs zu mir. Also das ist,
falls ein bisschen anstrengend. Jemand von euch, liebe Hörer, ein Katzenbesitzerin oder Besitzer ist, meldet euch bei Jan-Erik und sagt ihm
Lifehacks,
ja, wie man,
um sich eine Katze zum Feind zu machen.
Genau, wie man die Katze loswerden kann. Oder wie, genau, wie man unerwiderte Liebe der Katze gegenüber, wann fruchtet es endlich? Ich habe schon eben gesagt, Tiere lieben dich, Menschen hassen dich, man kann nicht alles haben. Deswegen, bald wirst du auch das vermissen.
Ja, stimmt.
Gut, da hast du recht. Ja, klaut an. Genau, aber es wäre schon sehr wichtig, wenn sie gewinnen gegen Köln, weil sollten sie nur ein Unentschieden spielen, haben die 60er sogar auch noch die Chance, gleichzuziehen mit den Lauterern und da vielleicht auch noch einzugreifen. Beziehungsweise, obwohl Kaiserslautern hat natürlich die deutlich bessere Tordifferenz. Also sollte schon ausreichen, und aber...
1860 hat auch noch nächste Woche Magdeburg, also auch da wieder schwerer Gegner, trotz der Ausgangslage. Und dann am letzten Spieltag Dortmund 2. Also knackiges Restprogramm auch. Und so viel zum Aufstiegskampf, der noch immer sehr spannend ist. Und dann müssen wir auch hier in der dritten Liga Lebewohl sagen erstmal zu den Würzburger Kickers. Sie sind abgestiegen und zwar, obwohl sie gewonnen haben. In Meppen 4-2 gewonnen, nochmal Moral bewiesen, aber schon am Freitag, zeitgleich mit Braunschweig-Magdeburg, hat Viktoria Berlin 2-1 gegen Saarbrücken gewonnen und deshalb das rettende Ufer uneinholbar mit 7 Punkten für Würzburg entfernt. Und die Würzburger Kickers, Wahnsinn eigentlich, 2015 ja aufgestiegen aus der Regionalliga Nord, mit 2016 damals, dann mit Bernd Hollerbach, 2016 dann den Durchmarsch in die zweite Bundesliga geschafft, in der Relegation, weiß ich auch noch, gegen Duisburg mit Kingsley Onuwegbu und anderen Legenden, die da gespielt haben noch.
Stimmt.
Und dann ging es sofort wieder runter und jetzt tatsächlich, nachdem sie dann wieder zweitklassig waren, ging es dann auch der Durchmarsch in die andere Richtung. Der Abstieg zweimal hintereinander jetzt wieder in die Regionalliga. Bitter.
Ja, wirklich bitter, weil ja auch Würzburger Kickers waren mir eigentlich immer ganz sympathisch. Deswegen find's schade, aber ich meine, sie kennen das auch in der Regionalliga. Bayern ist nichts Neues. Der Verein ist finanziell, glaube ich, gesund. Zumindest hoffe ich das nach dem Felix Magath Engagement dort. Und
ja, genau. Ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen nochmal versucht, irgendwie so mir ein Bild zu machen. Würzburg jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so intensiv verfolgt. Aber ich glaube, auch diese Causa da um Michael Schiele, da haben wir ja vor ziemlich längerer Zeit auch, als der mal entlassen wurde, drüber geredet. Das war ja auch ein bisschen mit so einem Beigeschmack, konnte man sich nicht wirklich erklären, der Aufstiegstrainer. Und da fing das ganze Elend, glaube ich, an. Wurde immer chaotischer. Ich glaube, man hat auch, seitdem man in der zweiten Liga war, glaube ich, 4 Trainer mittlerweile verschlissen. Ich glaube, in dieser Saison 3. Zuletzt war ja wieder Ralf Santelli da, der Nachwuchstrainer, interimsmäßig an der Seitenlinie. Und also so ist natürlich beständiges Arbeiten schwierig. Und trotzdem krass mit dem Kader, der eigentlich ein Drittligakader war, kein besonders guter, der um den Aufstieg vielleicht mitspielen kann, aber zumindest so, dass man in der Liga hätte bleiben können. Deshalb schon ein kleiner Paukenschlag irgendwie, dass sie jetzt tatsächlich absteigen.
Ich glaube, damit gerechnet, dass sie wirklich absteigen, haben wir auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, wir hatten sie auch beide nicht vorne drin mit um den Aufstieg, aber ich meine, klar, also Marvin Pouillet, Stefaniak, Sané, Kopacz, Kraulich, Peter Kurzweg, das sind alles Jungs, die auch schon höher mal bewiesen haben, dass sie es drauf haben, deswegen wirklich, schockierend, dass dieser Verein runtergeht und ja, wahrscheinlich liegt es an Unruhe in dem Verein, Personalentscheidungen, die vielleicht nicht richtig waren und auch an dieser Stelle Daumen drücken, dass man sich wieder erholen kann und vielleicht nach ein paar Jahren Regio Bayern wieder nach oben schaut irgendwann.
Ja, das stimmt.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche.
Jawohl.
Es wird immer spannender. Es sind ja jetzt wirklich noch 2 Spieltage. Also in nicht allzu langer Zeit gibt es wieder die große Irrenhaus-Unterhaus-Award-Show nach der Saison. da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Habe extra mein Hemd mitgenommen hier nach Chicago, um mich hier dann auch wieder
zünftig
vor den Laptop zu hocken. Wir sind jetzt beide ein bisschen entspannter, weil Hansa und Holstein sind durch. Hansa vielleicht sogar die Chance, am letzten Spieltag dem HSV nochmal in die Suppe zu spucken, vielleicht den Aufstieg verhageln. Ja. Das, auch wenn der HSV mir wesentlich sympathischer geworden ist die letzten zwei Jahre, wird mich das doch auch ein bisschen amüsieren, immerhin. Und Holstein, ich weiß nicht, wer kommt da noch? Sandhausen einmal und...
Genau, und Nürnberg jetzt ins Holstein-Stadion zuerst. Also auch zwei Teams, für die es auch um nichts mehr geht. Mal schauen, was man da noch erwarten kann. Vielleicht solche Spiele ja häufig dann auch, dass da ein paar mehr Tore fallen. Aber ja, grundsätzlich sehr entspannt können wir beide diesen Spielen entgegensehen. Ja.
Sehr gut. Dann werden die nächsten Folgen auch sehr, sehr entspannt. Wir hören uns kommende Woche wieder. Hoffentlich dann wieder mit einer bisschen besseren Leitung. Die lange Leitung haben wir ja immer, aber wenigstens die stabile Leitung im Internet wäre schon was Feines, wenn wir das mal haben könnten. Gut, dann wünsche ich dir weiterhin Gesundheit und Spaß in deiner Kölner Zeit dort. Nutze es aus, trink noch ein paar Kölsch und wir hören uns
in sieben Tagen. Die ist ja auch bald schon wieder vorbei hier, ne? Bin ich ja schon wieder weg aus Köln.
Das ging auch schon wieder krass.
Zwei Wochen noch, ne? Ja, drei Wochen noch, ne? Genau, Ende Mai bin ich wieder am Umziehen in der letzten Maiwoche.
Ja. Naja, dann bist du aber ein Berliner.
Ja, dann bin ich ein Berliner, wa? Das aber ist auch noch schön. Nicht direkt.
Zeig dir.
Ja.
Gut, aber dazu später mehr.
Ganz genau.
Wir melden uns in 7 Tagen. Bleibt sauber. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.